HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Viele Vorwürfe und ein Video. Treibt die Golfregion in den Krieg?
Nicht zum ersten Mal ist die Golfregion zu einem Brennpunkt für die Weltpolitik geworden. Nach den Zwischenfällen mit den Tankern gestern könnte man den Brennpunkt sogar ganz eng in der Straße von Hormuz sehen. Dort in der unmittelbaren Nähe der iranischen Küste passieren Tanker mit einem großen Teil der weltweiten Ölversorgung diese Meerenge. Da lassen sich leicht Drohkulissen aufbauen von regionalen und auch überregionalen Kräften. Wer sind nun eigentlich die Spieler in diesem Kampf um Macht, Einfluss und gesicherte Versorgungswege?
Der Iran.
Seit 40 Jahren ein islamischer Gottesstaat, eine Republik mit einem gewählten Parlament, in der aber die schiitische Geistlichkeit letztlich das Sagen hat. Der Iran führt quasi die Staaten an, in denen die schiitische Glaubensrichtung des Islam vorherrscht. Er hat großen Einfluss im benachbarten Irak. Im syrischen Bürgerkrieg unterstützte der Iran das Regime von Machthaber Assad mit zahlreichen Kämpfern. Der Iran unterstützt die schiitische Hisbollah im Libanon massiv mit Waffen, darunter Raketen, mit denen die Hisbollah in der Vergangenheit immer wieder Israel angegriffen hat. Der schärfste Rivale Irans um die Vormachtstellung am Golf ist
Saudi-Arabien.
Das autoritär regierte Königreich fühlt sich als Schutzmacht der Sunniten, der anderen großen Glaubensrichtungen im Islam. Innerhalb des sunnitischen Islams vertritt Saudi-Arabien die besonders strenge Richtung des Wahhabismus. Saudi-Arabien, das große Ölförderland, kauft weltweit sehr viele Waffen. Es wird von den USA als strategischer Partner angesehen. Militärisch leisten sich Iran und Saudi-Arabien blutige Stellvertreterkriege in Syrien und im Jemen. Das militärisch stärkste Land im Nahen Osten ist
Israel.
Als einziges Land in der Region besitzt es Atomwaffen. Israels strategisches Interesse ist, dass das auch so bleibt. Denn Israel ist der Erzfeind Nummer 1 des Iran. Der Zerfall Israels und die Befreiung Palästinas sind seit fast 40 Jahren die außenpolitische Doktrin des Landes. Dennoch war Israel auch gegen das vor 2 Jahren abgeschlossene Atomabkommen, das die USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland mit dem Iran abgeschlossen hatten. Denn Israel sieht auch in der Hisbollah im Nachbarland Libanon und in Syrien eine große Gefahr für seine Sicherheit. Deshalb bombardiert es mit seiner Luftwaffe immer wieder iranische Konvois in Syrien, mit denen der Hisbollah neue Waffen geliefert werden sollen. Der wichtigste nicht-regionale Player im Machtgefüge des Nahen Ostens sind
die USA.
Hauptverbündeter Israels, aber auch strategisch eng verbunden mit Saudi-Arabien. US-Präsident Donald Trump unterstützt die bisherige rechtskonservative israelische Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu. Die Regierung Donald Trumps hat den Konflikt mit dem Iran entscheidend verschärft. Beobachter führen das vor allem auf seinen Sicherheitsberater John Bolton zurück, der offen einen Regime-Change, einen Wechsel der Regierung im Iran durch Druck von außen vertritt. Vor einer exil-iranischen Gruppe sagte John Bolton vor 2 Jahren in Paris, die USA sollten die sein, die das Regime in Teheran stürzen werden. Das Verhalten des Regimes wird sich nicht ändern, rief Bolton. Also müssen wir das Regime ändern. Und deshalb, noch vor 2019, werden wir hier in Teheran feiern.
Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion mit den verschiedenen Spielern auf dieser explosiven Bühne des Nahen und Mittleren Ostens.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Viele Vorwürfe und ein Video. Treibt die Golfregion in den Krieg?
Der Iran hat die amerikanischen Vorwürfe zurückgewiesen. Jetzt wächst die Sorge vor einer militärischen Eskalation. Darüber habe ich mit Michael Lüders gesprochen. Er ist Islamwissenschaftler und Nahostexperte. Die Vereinigten Staaten haben nun ein recht unscharfes Video veröffentlicht, das zeigen soll, dass iranische Revolutionsgarden hinter dem Angriff auf die beiden Öltanker stecken. Für wie realistisch halten Sie diese Variante, für wie wahrscheinlich, dass es so war?
Ja, die Frage ist berechtigt und ehrlicherweise schwer zu beantworten, weil niemand durchschaut, welche Spielchen da im Hintergrund getrieben werden. Interessant ist ja, dass Mike Pompeo, der amerikanische Außenminister, bei der Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen gestern keinerlei Beweise für eine iranische Urheberschaft in diesem Zusammenhang erbringen konnte. Erst nachdem er dafür gerügt worden war von dem kuwaitischen Leiter dieser Gesprächsrunde haben dann die USA im Nachgang dieses Video freigegeben. Das kann den Tatsachen entsprechen, es kann aber auch genauso gut Fake News sein. Man kann das seriös nicht beurteilen. Revolutionsgardisten können hier involviert gewesen sein, es kann aber auch die Geheimdienste von Staaten involviert sein, etwa von Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ein großes Interesse daran haben, die USA in Richtung Krieg mit dem Iran zu drängen.
Könnten die Revolutionsgarden selbst ein Interesse daran haben, gemäßigte Kräfte im Iran unter Druck zu setzen mit solchen Aktionen?
Ja, auch diese Frage ist in der Tat sehr berechtigt und man würde sich doch sehr wundern, wenn dieses der Fall sein sollte. Man muss ja bei solchen Geschichten immer fragen, cui bono, wem nützt es? Und die iranischen Führung ganz gewiss nicht, wenn sich der Druck auf den Iran verschärft. Es kann natürlich Teile der Revolutionsgarden geben, die der Meinung sind, die USA jetzt doch mal eines Besseren belehren zu müssen und sie darauf zu verweisen, dass ein Krieg gegen den Iran die Wirtschaft in der Region, den Erdölkreislauf zum Erliegen bringen könnte. Aber wir haben ja auch schon in den Wochen zuvor wiederholt Angriffe auf verschiedene Einrichtungen in der Region erlebt. Immer hieß es, der Iran sei dafür verantwortlich. Der nationale Sicherheitsberater John Bolton hat vor 2 Wochen in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, angekündigt, die USA würden alle Beweise in diesem Zusammenhang vorlegen und die Spuren führten nach Teheran. Das ist bislang allerdings nicht geschehen. Man muss ja also doch sehr vorsichtig sein, was nun Wahrheit ist und was Kriegspropaganda.
Die Amerikaner gelten als kriegsmüde. Donald Trump soll kein Interesse an einem neuen Krieg haben. Aber da gibt es eben den von Ihnen genannten Sicherheitsberater John Bolton. Der trommelt ja schon lange für einen Regimewechsel im Iran, in Teheran. Könnte der die amerikanische Regierung dazu drängen, in einen Krieg hineinzugehen mit dem Iran?
Die Gefahr besteht. Die amerikanische Führung ist zurzeit gespalten. Es gibt einen harten Flügel hinter den von Ihnen auch benannten John Bolton, dem nationalen Sicherheitsberater und Außenminister Mike Pompeo. Die würden lieber heute als morgen den Iran angreifen. Aber es gibt das Pentagon, das Verteidigungsministerium und auch einflussreiche Wirtschaftsberater, die darauf hinweisen, dass ein Krieg gegen den Iran unabsehbare Folgen für die Weltwirtschaft und den Weltfrieden haben könnte. Und sie warnen ausdrücklich davor. Ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man diese Eskalationsschritte sehen, die Angriffe auf die Tanker, die wir hatten vor der Küste der Arabischen Emirate vor einem Monat, jetzt diese erneuten Angriffe. Jedes Mal wird der Iran beschuldigt, klare Beweise gibt es nicht, aber es gibt natürlich einen Druck, der sich aufbaut gegenüber Teheran und das ist natürlich propagandistisch durchaus gut gemacht, denn man muss einen Kriegsgrund haben, wenn man in ein anderes Land eingreift und wenn die Amerikaner aus ihrer Sicht zu Recht argumentieren können, dass sie die Freiheit der Weltmeere verteidigen gegen einen aggressiven Iran, dann haben sie erst einmal einen guten Grund, ein gutes Argument auf ihrer Seite, auch wenn die Faktenlage eine ganz andere sein mag.
Russland und China unterstützen den Iran, auf der anderen Seite eben die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien. Könnte ein solcher Konflikt ungeahnte Ausmaße annehmen?
Das könnte er allerdings. Und ich habe den Eindruck, dass viele in Europa, in der Politik, aber auch in der breiten Öffentlichkeit die Risiken, die Gefahren eines solchen Krieges gegen den Iran völlig unterschätzen. Der Iran ist eine sehr ernstzunehmende Mittelmacht, hat so viele Einwohner wie Deutschland. 82 Millionen ist 2,5-mal so groß. Der Iran hat das größte stehende Heer nach der Türkei in der Region. 500.000 Mann unter Waffen. Jederzeit sind weitere 500.000 Reservisten zu mobilisieren. 1 Million Mann unter Waffen. Das ist nicht leicht, einen Krieg gegen den Iran zu führen. Vor allem würde der Iran sehr schnell versuchen, bei einem Angriff auch andere Länder hineinzuziehen in eine solche militärische Auseinandersetzung. Allen voran Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel. Dies über die schiitische und pro-iranische Miliz Hezbollah im Libanon. Also wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, dann muss man doch klar und deutlich sagen, ein Krieg gegen den Iran, das könnte zu einer Explosion führen, die östlich des Suezkanals bis hin zur indischen Grenze sämtliche Staaten erfasst.
Wird eine Stimme Europas, eine deutsche Stimme vielleicht dort noch gehört, die zur Mäßigung aufruft?
Das wäre sehr schön, aber wir dürfen uns hier, glaube ich, keine Illusion machen. Es ist den Amerikanern herzlich egal, was die Europäer glauben oder nicht glauben. Es war den Amerikanern auch egal, der Regierung Trump, dass die Deutschen, die Franzosen, die Briten und die Russen und Chinesen sowieso am Atomabkommen mit dem Iran festhalten wollten. Die Amerikaner haben den Europäern in jederlei Hinsicht, auch im Streit um Zölle, immer wieder signalisiert, dass wir, die Europäer, nicht länger als Partner gelten, sondern lediglich als, überspitzt gesagt, Vasallen, die die Regieanweisungen aus Washington zur Kenntnis zu nehmen haben. Die Europäer haben wenig Einfluss und das ist dramatisch, denn die Folgen eines Krieges werden wir in Europa vor allem zu spüren bekommen, insbesondere in Form der Flüchtlingsströme.
Wird denn die europäische Stimme im Iran gehört?
Durchaus. Man ist dort aber sehr enttäuscht über die Europäer, weil sie eben nichts unternommen haben, jenseits von wohlfeilen Worten, um den wirtschaftlichen Druck auf den Iran zu mindern. Denn die völkerrechtswidrigen Wirtschaftssanktionen, die die USA gegen den Iran verhängt haben, haben die Ökonomie, die Wirtschaft des Landes schwer getroffen und treiben die Mittelschicht insbesondere in die Verarmung. Die Europäer bieten, wie gesagt, wohlfeile Worte an, tun aber nichts, um den Iranern de facto zu helfen. Und Teheran orientiert sich zunehmend in Richtung Russland, Indien und China.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Viele Vorwürfe und ein Video. Treibt die Golfregion in den Krieg?
Die aggressive Rhetorik aus Teheran und aus Washington macht der gesamten Welt deutlich, dass das, was sich derzeit in dieser Region abspielt, eine globale Bedeutung hat. Politisch und auch wirtschaftlich, denn nicht zuletzt geht es ums Erdöl, insbesondere um den Transport des Erdöls in die westliche Welt. Und da kommt die Straße von Hormuz ins Spiel, die Meerenge zwischen dem Iran und Oman, durch die die Tanker müssen. Ein wirkliches Nadelöhr.
HR Info. Wissenswert.
Von Roman Janik.
An der engsten Stelle ist die Straße von Hormuz nur knapp 40 Kilometer breit. Sie liegt am Übergang des Persischen Golfs zum Indischen Ozean und ist benannt nach einer kleinen, in dieser Region liegenden und zum Iran gehörenden Insel. Diese Meerenge ist ein wesentlicher Grund für die immer wieder aufkommenden Spannungen zwischen einzelnen Staaten, vor allem zwischen den USA und dem Iran. Die Islamische Republik kontrolliert nämlich die Ein- und Ausfahrt der Schiffe, die in und aus dem Persischen Golf fahren. Schon seit der Antike ist es eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsstraßen. Bis zum 16. Jahrhundert war sie der wichtigste Wasserweg auf dem Handelsweg von Europa nach Indien. Auch der Weg von und nach China spielte eine wichtige Rolle. Im 19. Jahrhundert war es für die Kolonialmacht Großbritannien wichtig, diese Meerenge ohne Probleme nutzen zu können. Und heute geht es in allererster Linie um die weltweite Versorgung mit Öl. Der gesamte Schiffsverkehr in die Ölhäfen des Irak, von Kuwait, Bahrain, Katar, der Arabischen Emirate, von Saudi-Arabien und des Iran verläuft durch die Straße von Hormuz. Auch der Oman ist ein wichtiger Akteur, denn dessen Staatsgebiet liegt direkt gegenüber der iranischen Küste an der Straße von Hormuz. Sie ist somit das wichtigste Nadelöhr für den Ölexport nach Japan, Europa und auch in die USA. Tanker im Wert von 800 Millionen Dollar durchfahren die Route täglich. Ein Viertel der globalen Erdölversorgung läuft über diese Wasserstraße. Sie hat daher eine immense strategische Bedeutung. Eine Blockade der Straße von Hormuz würde die Weltwirtschaft in Turbulenzen stürzen. Das wissen auch die beiden Erzfeinde Iran und die USA und halten sich alle Optionen offen. Der iranische Präsident Hassan Rouhani zum Beispiel sagt:
Wir können beides, Diplomatie und Krieg.
Und der ehemalige US-amerikanische Generalstabschef Martin Dempsey machte schon vor Jahren deutlich:
Jede Fehleinschätzung könnte dazu führen, dass wir in einen Konflikt gezogen werden. Das wäre eine Tragödie für die Region und für die Welt.
Denn es ist nicht das erste Mal, dass es eine Krise rund um die Straße von Hormuz gibt. Steigen die Spannungen zwischen dem Iran und den USA, steigt regelmäßig auch die Sorge vor einer Blockade dieser Meerenge und damit vor einer militärischen Eskalation des Konfliktes. Der Schiffsverkehr an sich ist für diese Region geregelt. Als internationale Schiffsfahrtrouten existieren jeweils 2-3 Kilometer breite und 35 Kilometer lange Korridore für den ein- und ausgehenden Verkehr. Nach der Genfer Seerechtskonvention haben Schiffe das Recht der friedlichen Durchfahrt in der Straße von Hormuz, wobei für Kriegsschiffe strengere Auflagen gelten. U-Boote etwa dürfen nur aufgetaucht und beflaggt die Meerenge durchfahren, denn sie befinden sich entweder in iranischen oder in omanischen Hoheitsgewässern. Diese Genfer Seerechtskonvention haben sowohl der Iran als auch die USA unterzeichnet und ratifiziert. Ob man sich daran halten will und wird, das ist eine andere Frage.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Viele Vorwürfe und ein Video. Treibt die Golfregion in den Krieg?
Nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Öltanker in der Region spitzt sich der Streit zwischen den USA und dem Iran zu. Das US-Militär hat jetzt ein Video veröffentlicht, das zeigen soll, dass sich ein Boot der iranischen Revolutionsgarden einem der Tanker nähert und sich die Revolutionsgardisten dann an dem Tanker zu schaffen machen. ARD-Radiokorrespondent für den Iran ist Christian Buttgereit. Von ihm wollte ich heute Nachmittag wissen, dieses Video. Was sagen denn die Iraner dazu?
Also der Iran wies die Anschuldigung der USA als gegenstandslos zurück. Der iranische Außenminister Zarif schrieb beispielsweise auf Twitter, die US-Regierung habe sofort den Iran beschuldigt, ohne einen Schnipsel Beweise oder Indizien vorzulegen. Das schrieb er wohl noch, bevor dieses Video auf dem Markt war. Seitdem hört man nicht mehr viel in dieser Richtung. Aber es sei eben mehr als klar, dass die US-Regierung nun offenbar einen Plan B verfolge, nämlich Sabotagediplomatie. Und damit sprach eben Zarif an, dass man gleichzeitig in Gesprächen auch mit dem japanischen Regierungschef Abe ist, der sich in Teheran aufhält, während dann ein japanischer Öltanker angegriffen wurde, von wem auch immer. Die iranische Seite macht dafür übrigens das B-Team verantwortlich. So nennt Zarif Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und eben den US-Präsidentenberater Bolton.
Was könnte für eine Beteiligung oder auch gegen eine Beteiligung des Iran, der iranischen Führung an diesen Anschlägen, an diesen Bombenexplosionen, an den Tankern sprechen?
Also dagegen zum Beispiel, dass eben Shinzo Abe gerade in Teheran weilt, um zu deeskalieren, durchaus mit dem Segen von Donald Trump. Genau dann einen japanischen Tanker anzugreifen, das wäre eine ungemeine Provokation, mit der sich es Iran wohl auch schnell mit anderen Teilen der westlichen Welt verscherzen würde und nicht nur mit den USA. Zum anderen muss Iran tatsächlich einen Militärschlag befürchten, wenn herauskommt, dass das Land tatsächlich verantwortlich ist für diese Angriffe auf die beiden Schiffe. Was allerdings dafür spräche, dass iranische Kräfte dahinter stecken, ob nun die reguläre Armee oder doch wahrscheinlicher die Revolutionsgarden, ist, dass sich eben Iran gegen die US-Wirtschaftssanktionen versucht zu wehren und Druck auszuüben auf die USA und die westliche Welt. Und das kann natürlich heißen, dieser Druck sieht her, wenn wir kein Öl verkaufen können, dann sollt ihr eben auch kein Öl bekommen von anderen Staaten, die eben auch auf die Straße von Hormuz angewiesen sind, wo immerhin 20% des weltweiten Erdöls durchgeht. Und es gibt eben die Aussage des obersten geistigen Führers Ali Khamenei vor etwa einem Monat, der sagte, militärischer Widerstand muss ja nicht sein, sondern Widerstand bedeutet eben nicht automatisch militärische Konfrontation, in Klammern, wir können uns da auch was anderes ausdenken.
Diese Straße von Hormuz war ja immer wieder auch ein Spiegelbild dieser Konflikte zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten über Jahrzehnte hinweg. Wenn man sich diese Ereignisse ansieht, stellt man fest, dass sie ein großes Medienecho auslösen in Europa auf den Titelseiten vieler Zeitungen, hier ein brennender Tanker. Wie sieht das denn in den iranischen Medien aus?
Das ist heute ein bisschen schwierig zu sagen. Also es gibt keine Zeitung, weil Freitag ist ja also quasi Sonntag im Iran. Aber natürlich sendet das Fernsehen. Da ist davon nicht so viel zu sehen. Viel häufiger kann man dort zum Beispiel schauen, wie Regierungschef Rouhani sich mit Wladimir Putin und dem chinesischen Regierungschef trifft, eben am Rande des Shanghai-Gipfels, der gerade stattfindet, und zwar in Bischkek in Kirgisistan. Also im Iran wird dieses Thema nicht so hoch gekocht, möglicherweise auch um die eigene Bevölkerung nicht zu sehr zu verunsichern.
Das heißt, keine Kriegsrhetorik, man bereitet das Land nicht auf Krieg vor?
Es gibt natürlich schon immer Kriegsrhetorik in dem Sinne, tot den USA, nieder mit Israel. Das ist eine langgeschlägte Feindschaft, die auch immer eine gewisse Kriegsrhetorik beinhaltet. Im Moment aber hat man nicht den Eindruck, dass wirklich forciert wird. Bei der Bevölkerung ist es so, dass es sicherlich unterschiedlichste Erwartungen gibt, ob es tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt oder nicht. Aber wenn, dann rechnen die meisten Iraner damit, dass sich das erst einmal um militärische Ziele handeln wird und nicht unbedingt um Städte.
Sie haben den japanischen Ministerpräsidenten Abe erwähnt, der in Teheran mit der Führung dort gesprochen hat. Wie sehr setzt der Iran auf internationale Vermittlungen anderer Staaten außerhalb der USA?
Also das ist so, wie das letztendlich auch schon beim Besuch von Heiko Maas, dem deutschen Außenminister, deutlich geworden ist. Iran sagt, Vermittlungsversuche sind gut, aber Voraussetzung dafür ist eben, dass erstmal der wirtschaftliche Druck genommen wird, dass also entweder am besten die US-Sanktionen gelockert werden oder dass eben andere, die vermitteln wollen, dann bitte nicht mit leeren Händen kommen, sondern eben etwas zu bieten haben, beispielsweise Wirtschaftserleichterungen, wie das ja von den Europäern geplant war, durch dieses neue Zahlungsinstrument, was aber letztendlich noch nicht richtig funktioniert.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Viele Vorwürfe und ein Video. Treibt die Golfregion in den Krieg?
Die beiden Tanker hatten gestern im Golf von Oman einen Notruf abgesetzt, nachdem es bei beiden Schiffen an der Wasserlinie Explosionen gegeben hatte. Die Vorfälle ereigneten sich einen Monat nach mutmaßlichen Sabotageakten gegen 4 Schiffe vor der Küste der Emirate. Auch in diesen Fällen hatten die USA und Saudi-Arabien den Iran verantwortlich gemacht. Auch diesmal glaubt die US-Regierung wieder, dass die Übeltäter in Teheran sitzen. US-Präsident Donald Trump hat sich, wie es seine Art ist, auf Twitter zum Thema Iran geäußert.
Ich glaube, dass es zu früh ist, über ein Abkommen mit Iran überhaupt nur nachzudenken. Die sind nicht bereit und wir sind auch nicht bereit, so Donald Trump in einem Tweet. Fast gleichzeitig präsentierte Außenminister Mike Pompeo Videos, die beweisen sollen, dass Iran hinter den gestrigen Angriffen auf 2 Öltanker steckt. Laut Pompeo zeigen sie ein Boot der iranischen Revolutionären Garden. Männer an Bord würden eine nicht explodierte Mine von einem der Tanker entfernen.
That the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation.
Geheimdienstberichte hätten gezeigt, dass die benutzten Waffen, der Sachverstand und die notwendigen Ressourcen dafür sprechen, dass der Angriff von staatlicher iranischer Seite kam. Vom Iran unterstützte Gruppen, so Pompeo weiter, hätten nicht die Fähigkeit, solche Operationen auszuführen. Präsident Donald Trump mischte sich am Morgen selbst in die Kommunikation dieses Vorfalls ein, in den Kampf um die öffentliche Wahrnehmung, hier in einem Telefoninterview.
Well, Iran did do it, and you know they did it because you saw the...
Iran hat es gemacht. Und Sie wissen, dass Sie es getan haben, weil Sie das Boot gesehen haben. Eine der Minen explodierte nicht und hatte wahrscheinlich überall Iran draufstehen. Der frühere Kommandant der Streitkräfte in der Region, Admiral William Fallon, nannte das Video im Sender NPR überzeugend.
It's very convincing to me. As Secretary Pompeo said, there's quite a bit of circumstantial evidence, but this video pretty much nails it.
Es seien Indizien, aber das Video bringe es schon auf den Punkt. Für Pompeo sind Angriffe auf Öltanker eine klare Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Es habe sich hier um nicht provozierte Attacken gehandelt. Den Hinweis, dass sich Iran gegen das Exportverbot für Öl wehren könne, ließ er nicht gelten. Keine Wirtschaftssanktionen würden der Islamischen Republik Iran das Recht geben, unschuldige Zivilisten anzugreifen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Viele Vorwürfe und ein Video. Treibt die Golfregion in den Krieg?
Wir wissen zwar immer noch nicht, was wirklich passiert ist, wer verantwortlich ist für die Explosionen auf den beiden Handelsschiffen, aber allein die vielen Schuldzuweisungen, die kursieren, die zeigen schon, wie angespannt die Lage ist. Und da diese Spannungen schnell in eine militärische Konfrontation umschlagen könnten, ist man auch in der Bundesregierung besorgt. Cecilia Reible hat die politischen Reaktionen aus Berlin.
Es ist 11:55, warnt CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul. Die Lage rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran werde jeden Tag gefährlicher, so der Außenpolitiker im Deutschlandfunk. Und er zieht eine historische Parallele.
Wir haben ja vor einiger Zeit zurückgeblickt auf die Entstehung des Ersten Weltkrieges, wie die Welt schlafwandlerisch in diesen Krieg gekommen ist. Und wir stehen in einer nicht vergleichbaren, aber doch ähnlichen Situationen, dass wir hier jeden Tag zusehen und es wird jeden Tag prekärer. Und man muss sich nicht wundern, wenn jetzt was Militärisches geschieht.
Besorgt über die Angriffe auf die Öltanker zeigt sich auch die Bundesregierung. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Das sind außerordentlich besorgniserregende Nachrichten. Jede Entwicklung, welche die ohnehin schon angespannte Lage in der Region jetzt noch weiter zuspitzt, gilt es zu vermeiden. Wir dürfen auf keinen Fall in eine Eskalationsspirale hineingeraten.
Wichtig sei es jetzt, die Hintergründe der Vorfälle eingehend zu untersuchen, sagte Demmer. Die Bundesregierung habe aber keine eigenen Erkenntnisse darüber, wer Urheber der Anschläge sein könnte. Die USA hatten den Iran für die Angriffe auf die Schiffe verantwortlich gemacht. Das US-Militär hat inzwischen ein Video veröffentlicht, das die Anschuldigungen beweisen soll. Markus Keim, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, hält die Aussagekraft des Videos allerdings für begrenzt, wie er im ZDF sagte.
Man sieht zwar Schiffe, die nebeneinander liegen, etwas wird angebracht oder weggebracht. Aber welche Schiffe es genau sind, zu welchem Zeitpunkt die Bilder aufgenommen worden sind, ist nicht erkennbar. Dementsprechend, glaube ich, die Beweiskraft, auf die die USA setzen, wird nicht so groß sein.
FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff mahnt eine lückenlose Aufklärung der Angriffe auf die Tanker an. Als Mitglied des Sicherheitsrats komme Deutschland dabei eine besondere Verantwortung zu, sagte Lambsdorff. Und sein CDU-Kollege Wadephul warnt die EU-Staaten vor Untätigkeit. Sie dürften nicht nur um ihre innenpolitischen Probleme kreisen.
Europa, Deutschland muss zur Kenntnis nehmen, dass wir am Rande einer kriegerischen Auseinandersetzung stehen, die, wenn sie geschehen sollte, ihresgleichen suchen würde. Wenn wir uns hier zu sehr mit uns selber in Europa beschäftigen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn Probleme, außenpolitische Probleme, sicherheitspolitische Probleme weiter eskalieren.
Politikwissenschaftler Keim meint, die internationale Gemeinschaft habe die Brisanz der Lage erkannt. Er verwies auf die Vermittlungsversuche des japanischen Premiers und die Reise von Außenminister Heiko Maas in den Iran. Das Auswärtige Amt teilte mit, Maas habe am Morgen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian telefonisch über die Krise am Golf beraten. Auch werde sich der UN-Sicherheitsrat weiter mit dem Thema befassen.
HR-Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Viele Vorwürfe und ein Video. Treibt die Golfregion in den Krieg?
Das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen dem Iran und den USA wird durch diese Tankerkrise noch einmal schwer belastet. Eine militärische Eskalation wird für viele Beobachter immer wahrscheinlicher. Die Folgen eines Krieges wären unvorhersehbar, denn der Iran hat mit China und Russland mächtige Verbündete. Auch im politischen Berlin beobachtet man den sich zuspitzenden Konflikt deshalb mit großer Sorge. Darüber habe ich vor der Sendung mit Omid Nuripur gesprochen. Er ist außenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Ich habe ihn gefragt, ob das aus seiner Sicht eine glaubhafte Geschichte ist, die die USA der Weltgemeinschaft mit diesem Video vorlegen, wonach der Iran zwei Öltanker angreift und damit eine militärische Eskalation mit den Vereinigten Staaten riskiert.
Es ist nicht auszuschließen, aber es ist auch nicht ganz so klar. Wenn man sich das Video anschaut, das die Amerikaner nun veröffentlicht haben, dann sieht man einen Angriff mit einem Boot, mit einem Schnellboot. Wenn man sich aber anschaut, was die Reederei sagt, was die Schiffsbesatzung über den Angriff sagt, dann reden sie über Angriffe aus der Luft, vor allem von Drohnen. Das passt nicht zusammen. Es ist nicht ausgeschlossen dennoch, dass es iranische Kräfte gibt, die dort versucht haben zu eskalieren. Es gibt eine Fragmentierung der Macht und der Sicherheitsarchitektur im Iran. Aber es ist auch anderes denkbar und deshalb muss das dringend aufgeklärt werden, was da passiert.
Was glauben Sie, plant die Trump-Administration, die Mullahs in Teheran notfalls auch militärisch zu stürzen und sucht jetzt nach einem Anlass loszuschlagen?
Ja, wir haben es hier mit drei sehr schwierigen Akteuren zu tun. Wir haben es auf der einen Seite in Saudi-Arabien am Königshaus mit Leuten zu tun, die glauben, ein Krieg würde ihnen was bringen, sei es einen stabil hohen Ölpreis. Wir haben es im Iran mit Hardlinern zu tun, die es kaum abwarten können, auch aus innenpolitischen Gründen in eine Eskalation zu kommen. Und wir haben es im Weißen Haus, nicht unbedingt mal Präsidenten selbst, aber in seinem Stab mit Leuten zu tun, die 2003 beispielsweise im Irak schon gezeigt haben, dass sie relativ wenig Hemmungen haben, einen großen Krieg zu beginnen. Und dann haben wir auch noch die Sprachlosigkeit zwischen Iran und den USA. Es gibt nicht mal ein rotes Telefon für den Notfall, damit nicht aus Versehen Kriege werden. Das ist eine ziemlich üble Mischung, die dazu führt, dass man so langsam annehmen muss, die Lunte zu einem großen Krieg ist nicht nur kurz, sondern die ist auch noch angezündet. Diese zu löschen ist jetzt die wichtigste aller Aufgaben.
Wenn das iranische Regime wie angekündigt weiter Uran anreichert und das Land damit einer atomaren Bewaffnung näher kommt, wie sollte der Westen reagieren?
Ich glaube, dass das oberste Ziel gerade für uns in Europa und unsere Sicherheit ist, dass das Atomabkommen dem Iran noch irgendwie gerettet werden kann. Da gibt es immer noch einiges, was noch nicht versucht worden ist. Ist das Abkommen weg, gibt es keine Inspektionen. Das ist der schnellste Weg des Irans zur Bombe. Aber mit Verlaub, das ist nicht nur der schnellste Weg des Irans zur Bombe, sondern das Abkommen hat auch Ländern wie Saudi-Arabien die Ausrede bisher genommen, sich Atomwaffen zu beschaffen. Und Saudi-Arabien bräuchte gar kein Atomprogramm. Sie könnten sich auch welche kaufen. Es gibt bereits Staaten, von denen man weiß, dass es da Verbindungen gibt, wo es möglich wäre, dass einfach eine Bombe quasi nach Saudi-Arabien verschifft wird. Das ist alles extrem verheerend und gefährlich. Und deshalb wünschte ich mir, dass die Europäer mit einer klaren und lauten Stimme überlegen, wie man nicht nur einfach nur den amerikanischen Druck auf den Iran abfedert, sondern wirklich Angebote macht, wie man zum Beispiel die Dürre im Land, die sehr gravierend ist im Iran wegen des Klimawandels und wegen Missmanagement, wie man der zum Beispiel begegnet. Ich sehe diese handfesten Angebote bisher nicht und das ist schlecht.
Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands in diesem Konflikt? Der Besuch von Bundesaußenminister Heiko Maas in Teheran in der letzten Woche war doch eigentlich eine eher erfolglose Geste. Was erwarten Sie von der Bundesregierung?
Ich hatte ja sehr früh Maas aufgefordert, zu fahren und habe mich am Ende gefreut, dass das doch gemacht hat, auch wenn es ein Tacken hätte früher sein können. Ich glaube, dass das aber ein Missverständnis gibt. Deutschland ist kein Vermittler in dieser Auseinandersetzung. Deutschland ist eine Partei, die massiv von einem solchen Konflikt betroffen wäre. Und deshalb glaube ich, dass es notwendig ist, eigene Interessen zu formulieren und auch versuchen, im europäischen Chor nach vorne zu stellen. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir immer nur den Iranern sagen, wir passen auf euch ein bisschen auf, damit die Amerikaner nicht zu viel Druck machen, und den Amerikanern sagen, wir versuchen jetzt die Iraner für euch einzudämmen, sondern wir müssen als Subjekt, als eigener Player dort auftreten. Das passiert bisher zu wenig. Und deshalb kommen wir auch nicht besonders weit.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.